Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht wieder los. So wollte ich die Predigt eigentlich überschreiben, denn es geht wieder los. Die Sommerzeit ist zum Glück noch nicht ganz vorbei, startet ja gerade wieder, wunderbar. Aber die Ferienzeit geht zu Ende, die Kinder sind gerade draußen, obwohl ein paar kleine, wenige sind noch da, die freuen sich bestimmt wunderbar auf die Schule. Es geht wieder los, hurra. Manche freuen sich auf das erste Schuljahr, werden eingeschult, die freuen sich, es geht endlich los. Wie geht es dir mit dem Ende der Ferienzeit bzw. deiner persönlichen Urlaubszeit, wenn du Urlaub hattest? Freust du dich, es geht wieder los oder denkst du, eine Woche hätte ich schon noch gebrauchen können? Wie auch immer, die Dinge sind, wie sie sind. Und es geht wieder los, wie gesagt, so klingt es manchmal, wenn man dann wieder in den Job zurückkommt, zur Arbeitsstelle, dann hat man hoffentlich eine gute Auszeit hinter sich, in der man mal wieder raus war aus der gewohnten Umgebung oder zumindest aus den gewohnten Mustern des Alltags, die einen so ein bisschen bestimmt haben und vielleicht den einen oder anderen Spielraum genommen haben, den man endlich mal wieder genossen hat in der Urlaubszeit. Später aufstehen zum Beispiel. Wer von euch ist so ein Spätaufsteher? Wenn sobald der Hammer gefallen ist, der Urlaub beginnt, dann wird der Wecker ausgemacht und dann wird geschlafen, bis die Frische kommt. Jawohl, ich versuche das dann auch. Ich brauche manchmal ein paar Tage, bis man so raus ist aus seinem Biorhythmus. Aber dann ist es natürlich auch ein bisschen schwer wieder zurück. Also wir trainieren das gerade mit unseren Kindern, dass sie so langsam wieder vor neun aufstehen. Immerhin können sie das schon. Das genießen wir als Eltern natürlich auch. Ausgiebig frühstücken, keinen Zeitdruck haben, Ruhe genießen, Natur erleben, vielleicht ein Buch lesen oder Zeit für Gespräche mit Freunden, vielleicht Zeit für Einsamkeit oder Zweisamkeit, ausgelassene Momente mit der Familie. All das macht Urlaubszeit möglich. Klar, manche von uns haben auch gearbeitet in den letzten Wochen und erleben das alles zu einer anderen Zeit, wenn die Preise günstiger sind an den Urlaubsorten. Aber viele von uns hatten ja Ferien und Urlaub, können also auf so eine Auszeit hoffentlich zurückblicken. Man kommt runter und im besten Fall kommt man sich selbst auch wieder näher. Vielleicht kommt plötzlich etwas zum Vorschein, was im Alltag untergegangen ist. Eine Sehnsucht, ich müsste endlich mal wieder, jetzt hätte ich Zeit, vielleicht setzt man es sogar um. Eine Freude, eine Ruhe oder auch eine Last oder ein Schmerz. Urlaubszeit ist eine Freudenzeit, sie kann aber auch eine Zeit sein, in der wir die Sehnsucht spüren, dass sich etwas ändern sollte. Wenn man mal raus ist aus dem Hamsterrad des Alltags, kann man von außen betrachten, was all die Wochen und Monate vorher vielleicht gefehlt hat oder verloren gegangen ist, aus dem Blick geraten ist. Vielleicht ging es dir so in den letzten Wochen. Das ist gut. Wir brauchen solche Momente, wo wir aussteigen aus den Zwängen, den vermeintlichen Zwängen des Alltags, so eine Sabbatzeit, einen Sabbatmoment haben und schauen auf das, was hinter uns liegt. Gott sprach am Anfang, es war sehr gut oder es ist sehr gut, aber vielleicht kannst du auch an einer oder anderen Stelle sagen, da müsste sich was ändern, da ist es nicht sehr gut. Wir können uns diese Frage stellen und dann entscheiden, geht es so weiter wie bisher? Soll alles so bleiben oder sich etwas ändern? Will ich mit etwas mehr Glück in den Alltag starten, mit etwas mehr Entschlossenheit und Freude, weil ich ein paar Dinge in die Hand genommen habe? Oder möchte ich beim Seufzen bleiben und beim Klagen? Ich möchte uns heute in dieser Predigt diese Frage stellen, so soll alles so bleiben wie bisher und so weitergehen wie bisher, wenn es jetzt endlich wieder losgeht? Oder ist dieser Beginn der zweiten Jahreshälfte, denn im Prinzip haben wir das ja jetzt, der Moment, wo ich mich mal wieder neu sortiere und mir etwas vornehme in einem Lebensbereich, wo ich das Glück wieder suche, an meiner Arbeitsstelle, in der Familie, wo ich meinen Lebenswandel prüfe oder meinen Charakter und natürlich auch mein Christsein? Ja, es geht wieder los, aber hoffentlich und zum Glück mit neuer Kraft, mit neuer Klarheit, mit neuer Entschlossenheit und neuer Freude. Ich nutze den Moment. Und ich möchte mit uns dafür auf ein Wort von Jesus schauen, eine Herausforderung, die wir eben schon im Schriftwort gehört haben, in der es um dieses enge Tor ging. Das enge Tor bedeutet, du musst zielen. Sonst läufst du gegen die Wand oder wirst irgendwohin mitgetrieben, wo es vielleicht auch okay ist, aber nicht genau das, was du gerade brauchst und nicht genau das, was du vielleicht gerade willst. Wir und diese Welt sind ja, wenn wir ehrlich sind, doch immer wieder auf Abwägen, grundsätzlich. Nichts wird von alleine besser. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber wenn ich so auf meinen Schreibtisch gucke, da wird nichts von alleine besser, wenn ich nicht mal die Entscheidung treffe, so, halt Gott, stopp, Pause. Jetzt wird erstmal alles Mögliche wegsortiert. Oder sonst wo im Leben, im Haushalt und sonst wo. Man muss manchmal Stopp machen und aufräumen, denn nichts wird von alleine besser. Und auch glücklich sein muss irgendwie gewollt sein. Kommt auch nicht immer von alleine, manchmal als liebevolle Überraschung Gottes, aber oft ist es auch mit, hängt es auch mit uns zu tun. Hat auch mit uns zu tun. Damit etwas besser wird, braucht es darum immer die Unterstützung durch eine ordnende Kraft, die das Ungute zur Seite schiebt und dem Guten Raum gibt und zur Entfaltung bringt. Das war am Anfang der Welt schon so. Als alles wüst und öde und leer und finster war, aber der Geist schwebte über dem Wasser und dann sprach Gott. Manchmal wünsche ich mir, dass das so über mein Leben passiert, über unserem Haushalt, in meinem Zimmer oder sonst wo. Der Geist schwebt und dann spricht Gott. Gehen wir zurück in die Schöpfungsgeschichte. Der Geist brachte das Potenzial, dass aus dieser Erde ein schöner, lebenswerter Ort wird. Er schwebte über den Wassern, aber es geschah noch nichts. Erst als Gott sprach, ging es los. Gott schwieg nicht und schaute nicht zu. Erst als Gott sprach, ging es los und die Gottheit aus Geist, Vater und Sohn, dem lebendigen Wort, entschloss sich für das neue Leben. Er hatte etwas vor. Es sollte etwas werden. Und so sprach er, es werde Licht und es ward Licht. Damit Gutes entsteht, braucht es Potenzial, eine Vorstellung von der Zukunft, einen Entschluss und das Tun dieses Entschlusses. Damit Gutes entsteht, braucht es Potenzial, also die Möglichkeit, das Vorhandensein der Möglichkeit, eine Vorstellung von der Zukunft, wie es werden soll, einen Entschluss und dann das Tun. Und das ist ja ein grundlegendes Prinzip des Lebens. Auch am Anfang der Bergpredigt zeigt Jesus das. Er sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, die Sanftmütigen, die Friedensstifter und so weiter. Wir erinnern uns vielleicht, wenn wir das noch vor Augen haben. Matthäus 5. Glücklich sind also die, die sich an Gottes Wesen und Wegen orientieren und dafür auch Kraft und manchmal Verzicht einsetzen. Das ist ihr Potenzial. Das ist die Möglichkeit, dass etwas Gutes entsteht. Sie wollen das Gute. Anschließend beschreibt Jesus seinen Jüngern seine Vorstellung von der Zukunft. Er sagt, okay, wenn ihr das wollt, dann kann ich euch ausmalen, wie es werden wird, wenn ihr wirklich in diese Richtung geht. Das kann aus euch werden. Das ist der Weg zum tiefen, gesegneten Glück. Und dann fordert er sie zu einem Entschluss und zum wirklichen Tun des Guten heraus. Dazu gleich mehr. Also wir haben dieses Potenzial, wir haben die Vorstellung von der Zukunft, wie es werden soll, wir haben den Entschluss und wir haben das Tun. Zur Erinnerung, wenn wir an die Bergpredigt denken und darüber nachdenken, oder darüber sprechen. Bei der Szene der Bergpredigt gibt es zwar eine ganze Menge Menschen, aber Jesus sitzt schließlich ausdrücklich mit seinen Jüngern zusammen und lehrt sie seine Vorstellung ihrer Zukunft. Warum das wichtig ist, werden wir gleich hören. Wir lesen in Matthäus 4, 25 und bis 5, Vers 2, das müsste die dritte Folie sein, große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, Seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Auch in der Parallelstelle in Lukas wendet er sich an seine Jünger und spricht zu ihnen, ganz ausdrücklich. Das heißt, die Bergpredigt ist keine Utopie für die ganze Menschheit im Sinne von, es wäre doch schön, wenn jeder so leben würde. Das kann man natürlich denken und sich wünschen, es ist okay. Aber an dieser Stelle ist sie eine Beschreibung, wie man im Reich Gottes lebt. Also wie man idealerweise denkt und handelt, wenn man heute Jesus und seinen Werten folgt. Der Anspruch der Bergpredigt geht also an Menschen, die als Nachfolger Jesu einen Unterschied machen wollen in dieser Welt und die eben nicht mitschwimmen wollen im beliebigen Miteinander, was mal mehr und mal weniger gelingt, je nach Tagesform. Die Bergpredigt soll eine klare Entwicklungsrichtung für die Jünger aufzeigen. In dieser Masse von Menschen, die uns gerade umgeben, sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht es für euch hier lang. Das ist das Leben, was ich euch vorlege. Es ist ein Leben des Segens, der Freude und des Glücks. Und es ist ein Leben, das Salz und Licht für die uns umgebenden Menschen ist. Und so beschreibt Jesus ihnen seine konkrete Vorstellung vom Leben und vom Handeln seiner Jünger. Dieses Leben, so fasse ich es mal zusammen, was in euch schlummert, ist ein Leben ohne Zorn, ohne Gewalt, ohne Lüge, ohne Rache, ohne Egoismus, ohne Ehebruch. Stattdessen beschreibt er ein Leben, das von Vergebung und Großzügigkeit geprägt ist, von souveräner Liebe, von Barmherzigkeit, von entschlossener Ehrlichkeit und Treue. Es ist ein Leben, das die Bedürftigen sieht und für Gerechtigkeit eintritt. Ein Leben, was aus der regelmäßigen, innigen Nähe zu Gott lebt, sie sucht und pflegt, was sich Versuchungen verweigert und bewusst mit Gottes Versorgung rechnet. Es ist das Leben von Menschen, die nicht verurteilen und lästern und sich stattdessen demütig als geliebtes Kind des Vaters im Himmel sehen. Ein geliebter Mensch unter all den anderen von Gott geliebten Menschen dieser Welt. Mit dem Unterschied, dass dieser Mensch die Hoffnung auf die neue Welt in sich trägt und danach lebt. Das ist die Vorstellung Gottes, die Idee Gottes von Menschen, vom Menschsein. Das hat er in uns, in euch, in dich hineingelegt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und sein Geist, der über euch schwebt und in euch kommt, wird all das Gute in euch aktivieren, was noch weit über eure Kraft hinausgeht. Das ist die Vision. Das ist die Vorstellung vom Leben mit Jesus. Das ist Glück. Aber es braucht einen Entschluss. Und im Gegensatz zum Moment der Schöpfung liegt dieser nicht bei Gott. Der liegt, sagt Jesus, bei euch. Und jetzt kommen wir zum Bibeltext. Geht hinein durch die enge Pforte, sagt Jesus. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. So, Klammer. Ich weiß, dass diese Stelle klassischerweise ausgelegt wird im Sinne von einer starken Dringlichkeit, auf Jesus hinzuweisen und sein Versöhnungsangebot. Und unzählige Menschen sind durch so eine Auslegung zum Glauben gekommen. Darüber freue ich mich sehr. Aber wenn ich den Kontext anschaue, also die Stelle drumherum lese, sehe ich an dieser Stelle kein evangelistisches Moment, sondern einen Jüngerschaftsmoment. Geht hinein durch die enge Pforte, sagt Jesus. Denn das Leben, was ich euch gerade eben beschrieben habe, wird nicht von alleine in euch entstehen. Es braucht euren Entschluss. Ihr wollt mir folgen und die Hoffnung und das Glück der neuen Welt Gottes spüren und es verkörpern? Dann zielt genau. Entschließt euch für ein Leben, was eurem Potenzial Raum gibt. Habt immer vor Augen, was Gott in euch entfalten möchte. Es ist ein Leben des Segens, der Freude und des Glücks. Aber es beginnt mit einem Entschluss, mit Vertrauen und Gehorsam. Wisst ihr, weil wir gewohnt sind, diese Stelle evangelistisch zu betrachten, haben wir dabei vor Augen, wie sich der Weg der Menschen plötzlich teilt. Die einen werden letztlich hineingehen in den Himmel und die andere in die Hölle. Es gibt sogar Gemälde dazu, habe ich mal gesehen. Und das kommt vor allem daher, weil Luther hier bei seiner Übersetzung statt Verderben das Wort Verdammnis gewählt hat. In der Neues Leben-Übersetzung steht sogar das Wort Hölle, zwar mit Fußnote, aber der Vorzug der Übersetzer ist klar. Nur Hölle steht hier definitiv nicht. Und sie ist meines Erachtens auch nicht gemeint. Warum sollte Jesus plötzlich evangelistisch reden, während er vorher und nachher intensiv die Nachfolge seiner Jünger und eben nicht aller Menschen bespricht? Es geht hier um seine Jünger. Wenn wir den griechischen Text betrachten, finden wir hier das Wort Apoleia. Es bedeutet Verderben, Untergang oder Vergeudung und Verschwendung. Es drückt Verlust oder gar Zerstörung aus. Der Jünger Judas nutzt es in Johannes 12, Vers 3, um das Ausgießen des vielen teuren Parfüms zu beschreiben, was Maria über Jesu Füße schüttet, um ihn zu salben. Er findet das unangemessen. Das Parfüm sollte doch anders und besser genutzt werden. Er hat da seine Vorstellungen, die werden auch kritisiert, aber nehmen wir nur das Wort. Er hält es für eine Verschwendung, für Apoleia. Bei Apoleia geht es also um den Verlust von Potenzial, von Möglichkeit, von guter Entwicklung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Apoleia beinhaltet eben keinen Ausdruck von jenseitiger Ewigkeit, wohl aber einen Prozess, der auf eine gewisse Endgültigkeit zuläuft. Und sie wird auch an manchen Stellen beschrieben, zum Beispiel um Judas später als Sohn des Verderbens, der Apoleia, zu beschreiben. Sein Leben endete als Verräter Jesu in einer persönlichen Katastrophe, aber nicht plötzlich, sondern durch viele falsche Haltungen und Entscheidungen, bis seine schiefe Bahn keine Umkehr mehr zuließ. Er ging ihm verloren, sagt Jesus oder beklagt Jesus später in Johannes 17, Vers 12. Nein, ich sehe an dieser Stelle eine andere Zuspitzung Jesu als die Frage nach Himmel und Hölle. Die gibt es auch, aber an anderen Stellen in der Bibel. Zumal man damit mit einer Auslegung, die, wenn es hier um Himmel und Hölle gehen würde, ganz schnell bei der Werkgerechtigkeit landen würde. Nach so vielen Vorstellungen von guten Verhaltensweisen könnte man denken, okay, wenn ich mich so richtig verhalte, wenn ich also alles lebe, was in der Bergpredigt ist, dann ist mein Leben gesichert, dann bin ich gerettet. Aber das wäre ja das Gegenteil von Evangelium, wenn es nur um mein Tun gehen würde. Die Gnade ist geschenkt. Ich werde nicht durch meine Taten gerettet, sondern weil Jesus mich erlöst. Ich folge also den Theologen, die hier sehen, wie Jesus explizit seine Jünger herausfordert, ganze Sache zu machen. Es geht um Gehorsam. Es geht um eine Entscheidung. Er verwendet dafür eine Parallele zum Alten Testament. Nachdem Gott seinem erwählten Volk durch Mose all die Gebote gegeben hatte, stellt er sie vor die Wahl. Ich rufe euch heute, lesen wir in 5. Mose 30, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Segen und Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Es ging Gott um die Umsetzung seiner Gebote im Hier und Jetzt durch sein erwähltes Volk. Trefft eine Entscheidung, sagt er, und lebt nach meinen Worten. Macht die Richtung klar, in die ihr wachsen wollt. Paulus formuliert das später im Römerbrief so. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Da steckt eigenes Tun drin. Ich muss das wollen. Willst du das, fragt Paulus. Wirst du das tun? Ziehst du es durch? Paulus betont, wir brauchen und sollen nicht weitermachen wie bisher. Wir müssen nicht weitermachen wie bisher. Wir haben die Freiheit, durch den Geist Gottes neu zu werden, in vielen einzelnen Punkten unseres Wesens, unseres Handelns, unseres Charakters. Wir müssen nicht weitermachen wie bisher, wenn wir uns Christen nennen, vor allen Dingen. Natürlich kann man auch so einfach an sich arbeiten, jetzt ohne jetzt in Bezug auf Jesus. Und das ist natürlich wunderbar. Aber als Christen können wir die Kraft des Geistes Gottes anfordern und sagen, du hast es versprochen, Römer 8, lest es. In Römer 8 verheißt Paulus uns, diese Kraft des Geistes Gottes wird euch neu machen. Öffnet euer Herz, macht euch bereit, legt ihm alles hin. Wenn der Moment kommt, wo ihr euch entscheiden müsst, ruft den Geist Gottes zur Hilfe und sagt, Herr, jetzt brauche ich deine Kraft. Gott will uns durch seinen Geist neu aufleben lassen, immer wieder, auch jetzt, nach dem Urlaub. Die Jünger sollten sich also entscheiden, einerseits grundsätzlich, in welche Richtung soll ihr Leben gehen? Wollen sie Jesus folgen? Aber vor allem als tägliche Aufgabe. Denn das ist vielleicht für uns die entscheidende Erkenntnis an dieser Stelle. Die Enge und die weite Pforte haben wir ja jeden Tag mehrfach vor Augen. Oder? Ich sage es mal mit den Worten von Jens Kaldewey, der diese Stelle gründlich untersucht hat. Er sagt, sie, also diese Pforten, begegnen uns immer da, wo ich mir überlegen muss, bin ich jetzt selbstsüchtig, setze ich meinen Willen durch oder gehe ich hinein in den Willen Gottes? Vergebe ich jetzt oder nicht? Gehe ich jetzt meinem Bruder auf dem Weg entgegen der Versöhnung oder nicht? Gehe ich jetzt ins Kämmerlein und schütte Gott mein Herz aus und verweigere ich mich dem Gebet? Und sage, nein, Gott, die Begegnung mit dir will ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt diese schöne Frau da sehe, nehme ich mir richtig viel Zeit, lustvoll über sie nachzudenken? Oder sage ich, nein, ich möchte das Leben leben, was du mir vorgeschrieben hast, vorgelegt hast. Ich lege diese Gedanken dir hin. Herr, es tut mir leid, ich danke dir für die wunderbare Frau, die du mir gegeben hast. Merken wir, wie wir jeden Tag, mehrmals am Tag, an diesen Pforten stehen. Und wenn wir durch diese enge Pforte hindurchgehen, indem wir uns Gott unterordnen, indem wir seinen Willen ernst nehmen, dann gehen wir ins Leben. Dann entsteht sofort Leben. Dann wird unser Leben aufgebaut. Und wenn wir gegen den Willen Gottes leben, setzt das Verderben bereits ein. Es beginnt schon Zerstörung. Der Krebs beginnt zu wachsen. Es ist ein Weg zum Leben oder ein Weg ins Verderben. Es geht also hier um einen Lebensstil des Gehorsams, der mein Leben bereichert und aufbaut. Oder einen Lebensstil des Ungehorsams, der mein Leben einfach zugrunde richten wird, in einem mehr oder weniger langen Prozess. Zitat Ende. Damit kommen wir zum Ende und zu unserer Herausforderung. Es geht wieder los. Der Alltag beginnt wieder, die Routinen setzen wieder ein. Wo finden wir das Glück im Alltag? Wir finden es natürlich in den vielen selbstverständlichen Dingen, für die wir dankbar sein dürfen. Essen, Gesundheit, Miteinander, dass wir Arbeit haben, dass wir Familie haben. Wir sollten immer wieder dankbar dafür sein und das auch aussprechen. Aber das Glück des Alltags erlebe ich ganz tief da, wo ich mit Gottes Vorstellung vom Leben eins werde. Da, wo ich zum Beispiel die Ansprüche der Bergpredigt lebe, da erlebe ich tiefstes Glück, weil ich einen Unterschied machen darf, weil ich merke, dass ich mich entwickle, heraus aus einem alten Leben hinein in ein neues Leben. Ich gehe durch die Tür. Aus einem freien Entschluss, aber weil ich eine Vorstellung habe, was mich erwartet. Wie wir es in dieser Gedankenreise gerade, wir wussten ja noch nicht, was kommt. Und dann eröffnet uns Miri, was da kommt. Wir dürfen es schon wissen. Jesus hat es uns vorgemalt in der Bergpredigt und an anderen Stellen, was er mit unserem Leben vorhat. Und so können wir sagen, wenn es um meinen Charakter geht, finde ich das Glück des Alltags in der engen Tür statt in der weiten Pforte. Treffen wir also die Entscheidung für das Leben im Gehorsam Gottes. Gehorsam hat für uns immer so ein erinnert uns irgendwie an strenge Eltern und so. Ich mache uns Mut, das mal so ein bisschen abzulegen und die Schönheit dahinter zu entdecken. Treffen wir also die Entscheidung für das Leben im Gehorsam Gottes. Erwarten wir diese Momente, in denen wir vor der engen Pforte stehen. Erwarten wir sie jeden Tag. Ja, eng bedeutet auch Überwindung, aber wenn wir hineingehen, durchgehen, erwartet uns Segen, Freude und Glück. Es bedeutet, persönlich zu wachsen und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Nicht beliebig, sondern bedeutungsvoll zu leben. Im Klein-Klein des Alltags. Wir haben das Potenzial in uns, wenn wir Jesus folgen. Sein Geist ist da, er lebt in uns, wie er es verheißen hat. Wir haben die Vision, die Vorstellung, die Erwartung und Verheißung, was in uns und an uns an schönem Gestalt gewinnen kann, in Charakter und Verhalten. Darum triff die Entscheidung für das neue Leben und tue es. Nimm dir deine Bibel, lies Matthäus 5 bis 7 meinetwegen und andere Stellen, in denen das beschrieben wird, das neue Leben. Sei vorbereitet, es geht wieder los. Es ist deine Chance, deinem Leben wieder neue Farbe zu geben. Es geht wieder los und du entscheidest, Tür oder Tor. Finde das Glück im Alltag wieder, statt stöhnend an Langeweile und Routine zu denken. Und wenn du Jesus noch nicht folgst, dann verlier keine Zeit. Gib deinem Herz und dein Leben in seine Hand. Bekenne deine bisherige Trennung von ihm, manche Sünde, die dir vielleicht bewusst ist, und folge seinem Wort. Nimm das neue Leben aus seiner Hand. Ergreife das Leben, für das du gemacht bist, und lebe es. Amen.